Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßen Sie heute recht herzlich Klaus Ostenreich und
Elmar Teutsch.
Elmar Teutsch ist Psychologe und Psychotherapeut bei TELUS, dem Institut für Psychologie und Wirtschaft, startet die Jahresgruppe für Veränderung, Neuorientierung und innere Stärke. Das Motto der Gruppe ist Krisen bewältigen, Ängste loslassen und Sicherheit aufbauen. Neuanfänge und Veränderungen ist heute das Thema hier im Panorama. Herr Teutsch, die Freitagsrunde besteht nun schon seit 1996. In welcher Lebensphase suchen Menschen eine Neuorientierung und wollen sich verändern? Oder gibt es, anders gefragt, ein typisches Alter, in dem Menschen sich verändern wollen?
Ja, natürlich. Wir arbeiten, wie schon gesagt, seit vielen Jahren mit unseren Jahresgruppen und sehen, dass dann immer wieder Menschen in einem bestimmten Alter zu uns kommen. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber so in der Regel beginnt das, wenn jemand früh anfängt, so mit 23, 24, 25, wenn er vor der Entscheidung steht, soll ich dann doch ausziehen von zu Hause, soll ich einen Beruf ergreifen, ist das der richtige Beruf, soll ich mich jetzt schon festlegen auf eine Freundin, wie wird mein Leben in Zukunft ausschauen? Das ist so der erste Schritt. Findet nur dann statt, wenn es wirklich einen guten Grund gibt für den jungen Mann oder für diese junge Frau. Häufiger sind dann Menschen, die in einer Lebensphase sind, wo sie einiges schon abgeschlossen haben. Das wäre also ganz, ganz typisch. Männer oder Frauen, fangen wir mit den Frauen an, Kinder sind groß, gehen aus dem Haus, das große Haus ist leer. Die Frau, die vielleicht ihren Beruf aufgegeben hat, zumindest teilweise, sehr, sehr oft auch größtenteils, hat sich ganz der Aufzucht und Pflege ihrer Kinder gewidmet. Naja, und die sind jetzt groß, wollen Distanz, gehen hinaus. Und dann geht diese Frau zum dritten Mal den Küchenboden an und der glänzt schon und alle Schränke glänzen und die Hemden sind schon zweimal gebügelt und gestärkt. Und im Garten ist alles Unkraut ausgezupft. Und was dann? Was soll ich tun? Und da tauchen dann schon sehr häufig ernste Fragen auf. Was soll mit meinem Leben geschehen? Das wäre wirklich die erste große Gruppe. Wobei das bei den Männern häufig etwas später stattfindet. In der klassischen Rollenverteilung machen ja die Frauen diese unwichtigen Dinge, ein bisschen Haushalt, das ist ein bisschen Kindererziehung und die wirklich großen, wichtigen Dinge der Welt machen wir Männer. Die große internationale Politik, die großen Sportereignisse, das liegt auf unseren Schultern. Ja, der Mann arbeitet und merkt gar nicht, sind die Kinder im Haus oder nicht. Also das berührt ihn nicht, in der Regel nicht so stark wie die Frau. Dann gibt es natürlich auch beim Mann diese Midlife Crisis. Und der fragt sich, war das jetzt mein Leben? War das alles? Ich bin doch noch rüstig. Möglichkeiten sind natürlich auch wieder schöne. Er kann sich einen Porsche kaufen oder ein Motorrad. Schauen Sie mal, die großen Motorräder, die herumfahren, gerade im Herbst auf unseren Passstraßen wimmelt es ja davon. Wenn Sie hinter den Helmen hineinschauen, dann sehen Sie nicht die jugendlichen Schöpfe, sondern in Ehren ergraute Häupter. Das ist eine Möglichkeit, man kann sich eine junge Geliebte zulegen, auch dann fühlen wir uns wieder frisch. Und die andere Möglichkeit ist halt, das Leben wirklich zu überdenken und was will ich jetzt tun mit meinem Leben? Denn vermutlich ist ja die Hälfte schon vorbei. Was mache ich mit dem Rest meines Lebens? Das sind zwei große Hauptgruppen und dann gibt's noch eine weitere, die nicht so häufig vorkommt, aber ebenfalls ein wichtiger Schritt, einen wichtigen Schritt darstellt. Das ist das Pensionsalter. Ich habe gearbeitet, jetzt gehe ich in Pension. Die ersten 2 bis 3 Jahre sind wunderbar. Endlich kann ich das alles nachholen, was ich in den letzten Jahren nicht gemacht habe. Ja, und dann habe ich alle Bergtouren, die ich mir vorgenommen hatte, gemacht. Dann habe ich alle Hobbys, die ich vernachlässigt habe, nachgeholt und habe mit Entsetzen festgestellt, die freuen mich gar nicht mehr so sehr. Der Keller ist aufgeräumt und dann beginnt die große Ödnis. Das wären so in etwa die Hauptgruppen von Menschen, jetzt zeitlich gesprochen. Von der Motivation her hingegen, dort ist dann wieder was anderes. Allen Motiven, warum ich mich überhaupt aus einer Gruppe anschließen mag, gibt's ein durchgehendes, ich würde das Leitmotiv nennen, schließe mich dann an, wenn der Leidensdruck hoch genug ist. Freiwillig mache ich das nicht, denn es kostet Zeit. Es kostet ein bisschen Geld, das ist nicht so viel, aber es kostet Zeit, Arbeit, Anstrengung. Es ist wie ein Besuch vom Zahnarzt. Niemand sagt, heute machen wir einen schönen Nachmittag und gehen mal zum Zahnarzt und lassen ein bisschen rumbohren.
Das Thema heute ist Neuanfang und Veränderung. Mein Gast im Studio ist Elmar Teutsch. Dem Wunsch nach Veränderung geht oft eine längere Phase der Unzufriedenheit voraus. Wieso wollen Menschen was verändern, wo oft das Leiden, das Sie schon angesprochen haben, doch viel einfacher ist?
Ja, das ist es auch. Und sehr, sehr viele Menschen leiden auch ihr lebenslang. Wir haben das Motto vom lebenslangen Lernen und genauso kann ich sagen, das lebenslange Leiden. Passt auch gut, das arme Opfer, die Frau, die sich auch opfert, der Mann, der darbt für den Beruf und für die Familie. Das ist wunderbar, wird in der Gesellschaft hoch angesehen. Er leidet, er opfert sich. Es gibt halt körperliche Grenzen und psychische Grenzen. Körperliche Signale, irgendwas funktioniert nicht mehr gut, die Migräne wird stärker oder irgendwas anderes taucht auf. Und das sind dann in allgemeinen Zeichen, hoppla, da, so geht's nicht mehr weiter. Es geht dann trotzdem nur weiter, es gibt Tabletten gegen fast alles. Erst wenn die nicht mehr helfen, kommt der nächste Schritt, dann heißt es, jetzt muss ich wirklich was tun. Aber dieses Leiden, das sind wir so gewohnt, das gehört sich einfach so. Als Kinder lernen wir als allererstes, das muss man aushalten, da muss man durchhalten, da muss man die Zähne zusammenbeißen. Und ich denke, das sind Dinge, die sich auch über die Generationen hinweg, auch in wirklich schwierigen Zeiten, auch bewährt haben. Atavistisch gesehen ist es sehr sinnvoll, dass wir so leidensfähig sind. Kein Urmensch hätte das sonst ausgehalten. Und schon die Tatsache, dass wir leben, dass die Menschheit noch nicht ausgestorben ist, jetzt haben wir ja neue Möglichkeiten, das zeigt, dass diese Leidensfähigkeit durchaus auch was Positives hat. Es hat halt einen großen Nachteil. Ich mache so weiter. Und dazu kommt die Bequemlichkeit.
Leidensdruck ist eine Motivation, wenn man das Leiden nicht mehr aushält. Von welchen anderen Anstößen, sei es innere Anstöße oder äußere Anstöße, haben Menschen berichtet, die die Freitagsgruppe besucht haben?
Situationen in der Umfeld, das ist natürlich indirekt auch wieder ein Leidensdruck, aber wo sich was radikal ändert. Im Prinzip habe ich nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder in mir steigt etwas hoch, das mir sagt, so mag ich jetzt wirklich nicht mehr weitermachen. Oder irgend schicksalshaft passiert irgendwas und ich werde gezwungen, also zwangsweise was zu ändern. Ich mache ein Beispiel, der Todesfall, Verlust von einem Arbeitsplatz, eine Trennung, die Partnerin oder der Partner ist weg. Da muss ich was verändern, ob ich will oder nicht.
Neuanfang und Veränderung ist das Thema heute im Panorama. Der Psychologe und Psychotherapeut Elmar Teutsch ist dazu mein Gesprächspartner. Ein großes Thema, was mir interessanterweise gefehlt hat. Sie haben mir im Vorhinein eine Liste gegeben mit Fragen, mit Themen, die oft behandelt werden. Unter den 13 Themen fehlt ein großes deutsches Thema, nämlich die Arbeitswelt. Ist es ein großer Unterschied, in welchem kulturellen Umfeld ich aufgewachsen bin, wie ich erzogen worden bin? Denn die Frage nach Arbeit taucht hier unter den Themen der Freitagsgruppe, der Frage der Veränderungen überhaupt nicht auf.
So gut wie nicht existent. Wenn Menschen und dort meistens dann oder eher noch Männer als Frauen zu uns ins Institut kommen mit der Frage, ja, Arbeit, wie geht's da weiter, was soll ich tun, dann suchen die eher das Einzelgespräch in 1, 2, höchstens 3 Sitzungen, wollen sie klären, für welchen Beruf soll ich mich entscheiden, was soll ich ergreifen, wie kann ich nur für was nicht besseres Gehalt oder größere Zufriedenheit sorgen. Aber wegen einer solchen Frage ist noch nie jemand so weit gekommen, dass er sich gesagt hat, jetzt werde ich da ein ganzes Jahr lang zusammen mit anderen meine Seele erforschen und grundlegende Dinge ändern. Das einzige Beispiel, das mir dazu einfällt, das ist vor einigen Jahren, da ist ein Mann, hat sich angemeldet und zwar mit ziemlichem Vorspann, also normal sind die Anmeldungen normalerweise so 3, 4 Wochen vorher bis teilweise auch noch 2 Tage vorher und dort gibt's natürlich auch keinen Platz mehr. Das wäre so das Typische. Und der hat sich 3 Monate vorher schon angemeldet mit der klaren Aussage, ich stehe zwischen 2 Berufen und brauche Hilfe, um mich für einen der beiden zu entscheiden oder auch die Entscheidung möglicherweise beide weiterzuführen. Schon beim ersten Vorgespräch hat sich dann sehr rasch herausgestellt, seine Frau war krebskrank, er hat 4 Kinder, er weiß, dass sie innerhalb der nächsten 6, 7, 8, 10 Monate sterben wird und wird mit der Situation verständlicherweise nicht alleine fertig und sucht sich, Gott sei Dank, Hilfe. Das heißt, auch dort war der Grund nicht der berufliche, vorgeschobene. Das ist so Männersache, weil Beruf ist in Ordnung und seelische Dinge, gibt's keine seelische Probleme. Und das war auch dort eben nicht der Grund, sondern es war ein ganz anderer persönlicher Grund. Beruf, denke ich, also kulturell wird es Unterschiede geben, das kann ich nicht beurteilen, weil ich sehr wenige ausländische Teilnehmer habe. Es war mal einer aus Ungarn bei uns, aber das sind schon die großen Ausnahmen. Zwischen Nordtirol und Südtirol sehe ich da nicht so viel Unterschied. Aber der Hauptunterschied, denke ich, ist, dass es uns einmal noch wirtschaftlich einfach sehr gut geht und wir beraten als Telos heißt der Institut für Psychologie und Wirtschaft. Wir beraten also auch viele Unternehmen, viele Personalleiter, viele Manager kommen zu uns, um sich coachen zu lassen. Und dort taucht umgekehrt das Problem auf. Wie kann ich meine Mitarbeiter halten? Wie kann ich überhaupt welche finden? Und nicht so sehr, wie werde ich einen los?
Neuanfang und Veränderung ist heute das Thema. Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich zurück. Mein Name ist Klaus Ustenreich. Mein Gesprächspartner heute im Studio ist der Psychologe und Psychotherapeut Elmar Teutsch. Viele Menschen, die sich Hilfe suchen, die etwas verändern wollen, wissen meistens schon, was sie verändern wollen. Und ihnen fehlt oft der Mut. Ist es der Mut zur Veränderung alleine oder scheuen viele Menschen die Konflikte mit anderen Menschen, wenn sie etwas verändern, sozusagen die Folgen der Veränderung?
Auf jeden Fall die Folgen, auch das ist ja eine Frage, letztendlich eine Frage von Mut. Die Folgen scheuen sie. Und zwar nicht nur die Folgen durch Konflikte mit anderen Menschen, weil ich mich dann neu positionieren muss und alle Welt kennt mich so wie bisher und geht in der sicheren Annahme her und meint ja, das war immer schon so und das werde ich auch weiterhin so weitermachen. Es ist auch für mich selbst, also für den, der sich verändern will, eine große Herausforderung. Seit vielen Jahren ist dieser Mann oder diese Frau so, wie er oder sie eben jetzt ist. Seit Jahrzehnten in der Regel, das sind 20, 30, vielleicht 40 Jahre, vielleicht sogar noch mehr, wo er ein bestimmtes Verhalten an den Tag gelegt hat, eine bestimmte Art, die Dinge zu machen, bestimmte Gewohnheiten. Und das zu verändern, ist wirklich nicht so einfach. Denken Sie bitte daran, wenn Sie am Morgen zur Arbeit gehen oder fahren, wie viele neue Routen probieren Sie denn da aus? Oder haben Sie die in der ersten Woche ausgetestet? Da hat sich herausgestellt, das ist der schnellste oder der beste oder der kürzeste und dabei bleibe ich für den Rest des Lebens. Punkt aus, Amen. Und stellen Sie sich vor, wie dann das erst ist bei anderen tiefer liegenden Dingen, nicht nur der Weg zur Arbeit. Da brauche ich tatsächlich Mut. Es ist häufig so bei unseren Gruppen, wir fangen ganz begeistert an, die Teilnehmer. Und da warne ich die dann immer und sage, schön, dass ihr so voll Elan dabei seid, behaltet euch diesen Elan bei. Denn es wird vermutlich für die meisten von euch der Moment kommen, wo ihr beim nächsten Treffen Kopfweh habt oder der Tante geht's nicht gut oder die Katze hat Magenprobleme. Also lauter gute Gründe, warum diesmal kann ich leider, leider nicht zum Gruppentreffen kommen. Das sind die klassischen Anzeichen dafür. Ich stehe an einem Wendepunkt. Und da wird's riskant. Und das Unbewusste in mir sagt, nein, nein, Luis oder Franz oder Maria, tu das nicht, bleibe lieber auf diesen vertrauten Pfaden und geh vorsichtshalber jetzt nicht hin. Wir hatten gerade vor kurzem eine Teilnehmerin, die hat sich wirklich zu einem ganz großen Schritt entschlossen, hat den vor der Gruppe bekräftigt und hat von allen Seiten Unterstützung bekommen. Also wirklich ein großer, mutiger Schritt. Und dann hat sie zweimal gefehlt nachher. Natürlich fangen alle an, sich zu interessieren, dann kommen die Anrufe, also was ist los mit dir, warum bist du nicht gekommen? Ja, und dann hat sich herausgestellt, sie hatte halt doch noch nicht den Mut, den Schritt zu tun. Und dann ist sie wieder gekommen und so langsam geht's dann. Ist auch richtig, wer ist der Gruppenleiter, wer ist der Psychotherapeut, der sagen könnte, jetzt ist der richtige Moment für dich? Das muss jeder selber wissen. Wir unterstützen, wir begleiten, wir zeigen Wege auf, wir empfehlen etwas, wir schlagen vor. Aber die Entscheidung, wann der richtige Moment für welche Handlung ist, kann nur der Mensch in Vollbesitz seiner erwachsenen Integrität treffen und nicht irgendein anderer. Das wären ja die guten Ratschläge, die braucht niemand.
Um den Neuanfang in einer Gruppe, um die Suche nach guten Veränderungen geht es heute. Mein Gast dazu im Studio ist Elmar Teutsch, der Psychologe und Psychotherapeut, betreut die sogenannte Freitagsgruppe, deren Motto in diesem Jahr ist Krisen bewältigen, Ängste loslassen und Sicherheit aufbauen. Mein Name ist Klaus Ostenreck. Mut und eine gewisse Reife in der Entscheidung, eine Zeit auch, die viele Entscheidungen braucht, sind zwei Bedingungen. Mhm. Aber gibt es noch andere Bedingungen für einen Veränderungsprozess, ja, sei es jetzt innerer oder äußerer Natur?
Ganz eindeutig. Zeit hatten Sie bereits genannt und die Kontinuität. Ich entsinne mich vor 20 Jahren oder noch länger, als wir die ersten Selbsterfahrungskurse angeboten hatten. Es waren so klassisch ein verlängertes Wochenende, Freitag gegen Abend fangen wir an, kommt der schöne Freitagabend, der ganze Samstag, der Samstagabend, am Sonntag Vormittag noch gearbeitet und dann klingt's allmählich aus und die Menschen gehen hinaus mit so diesen großen glänzenden Augen, wow, jetzt ist alles anders, jetzt wird mein Leben neu beginnen. Ja, und wenn wir die dann nach einigen Wochen treffen, wie geht's? Ja, heißt, geht ganz gut, natürlich, die Umfeld ist immer noch dieselbe und nach spätestens 3 Monaten sind sie in der ganz gleichen Situation wie vorher, denn diese alten Gewohnheiten, die lieben uns ja, wie die Kletten, stelle ich mir immer vor, die wir uns als Kinder nachgeworfen haben, die bleiben hängen, die muss ich nicht einfach abschütteln, da gehen sie nicht runter, die muss ich wirklich ganz entschlossen wegreißen. Und wenn ich sie dann nur fallen lasse, dann habe ich sie vielleicht vom Pullover runtergekriegt und dann kleben sie mir auf der Hose fest. Dann muss ich wirklich entschieden loswerden. Und deswegen eine wichtige Voraussetzung ist Kontinuität. Das ist der Grund, wo man die entscheidenden Seminare, die entscheidenden Gruppen, wo es um solche Dinge geht, haben einen Zeitraum von mindestens 1 Jahr. Auch einen Höchstzeitraum, den legen wir grundsätzlich mit 2 Jahren fest. Denn es gibt ab und zu durchaus Menschen, die hätten sowas, das ist ja schön in der Gruppe, man ist aufgehoben, es passiert einem nichts, es gibt den Papi, der einen begleitet und die Mami, also es ist alles so in Butter. Und so werden die dann zu Seminar-Junkies und dann passiert nämlich auch wieder nichts. Gerade die Tatsache, dass das dann endet und ich weiß, ich habe noch 4 Treffen, ich habe noch 3 Treffen, noch 2, noch 1, also entweder jetzt passiert's oder ich kann wieder heimgehen.
Wir sprechen heute über das Lernen, über die Veränderung in der Gruppe. Warum ist eine Gruppe überhaupt notwendig? Die meisten Menschen haben eine Familie, die meisten haben Freunde. Warum suchen sich Menschen für Veränderungsprozesse eine Gruppe von fremden Leuten und eine feste Gruppe, die sie immer wieder sehen, wobei sie doch eigentlich in einer Familie aufgehoben sind?
Ja, Gott sei Dank sind die meisten Menschen das. Gott sei Dank haben die meisten Menschen eine soziale Struktur, die sie auffängt. Die brauchen wir unbedingt. Sonst droht absolut Vereinsamung und vor allem ein Abdriften von diesem Nullpegel, von diesem Normalitätspegel. Wenn ich mich nicht immer wieder konfrontiere, entferne ich mich immer weiter davon. Das ist notwendig und Gott sei Dank gibt es das. In den allermeisten kleinen Fällen ist das auch genau das Richtige, was ich brauche. Wenn ich einmal Pech hatte im Job oder so irgendwo und dann trifft der Luis den Franz abends bei einem Glas Bier und dann trinken sie vielleicht noch ein zweites, ich hoffe kein drittes, und dann sagt der Luis zum Franz, nimm's nicht tragisch, den Chef hatte ich auch schon einmal, trink mal und lass das gut gehen. Dann in den allermeisten Fällen kann schon so ein Gespräch helfen. Und wenn die Frau mit ihrem Kind frustriert ist, weil er schlechtes Zeugnis heimgebracht hat oder sonst ein Problem und sie spricht dann 1 Stunde lang am Telefon mit ihrer Freundin, dann ist in der Regel der Leidensdruck schon viel, viel geringer. Das heißt, das hilft. Gibt einen großen Nachteil allerdings, sobald die Probleme schwerwiegender werden, da kann mir ein Freund oder eine Freundin in der Regel nicht mehr helfen. Dazu gibt es ein einfaches Beispiel zum Vorstellen. Jetzt denke ich da an die Hörerinnen und Hörer, die da mithören. Wenn Sie an Ihren ersten Liebeskummer denken, dann sind Sie vermutlich auch zu Ihrer Freundin oder zu einem Freund gegangen und haben dem alles erzählt oder haben der alles erzählt. Und diese Freundin, also nehmen wir eine Frau, diese Freundin sagt dann zu ihrer Freundin, ach, weißt du, der hat es nicht besser verdient, das ist ein ganz blöder Kerl, sei froh, dass du ihn los bist. Und wenn du das nächste Mal anrufst, dann machst du einfach so und so und dann tust du das und das und dann brauchst du ja nur sowas zu machen. Können Sie sich an solche Situationen erinnern? Vermutlich ja. Können Sie sich erinnern, ob Sie auch ein einziges Mal nur so einen Hinweis befolgt hätten und ob der jemals geholfen hätte. Im Gegenteil. Diese einfachen und auch handfesten und im Prinzip sinnvollen Vorschläge erzeugen beim Betroffenen nichts anderes als den Satz, nein, nein, du hast ja keine Ahnung, bei mir geht das nicht, du hast leicht reden, das hat ja keinen Sinn, ich habe schon so viel probiert, bla 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 bla, und das Ergebnis ist null. Das ist Faktor 1. Um therapeutisch etwas wirken zu können, brauche ich schon einen bestimmten Stil und ein eher profundes Wissen um die Funktionsweise der menschlichen Psyche, damit ich nicht den armen Hascher mit Vorschlägen überhäufe, wo ihm gar nichts anderes übrig bleiben kann, als die abzuwehren. Nein, nein, bei mir geht's nicht. Punkt 1. Punkt 2. Familie, tolle Sache. Partnerschaft, wunderbare Sache. Die sind aber involviert. Und ich kann unmöglich mit dem eigenen Partner irgendetwas, ein echtes Problem besprechen, weil dieser Partner viel zu nahe dran ist, viel zu sehr involviert. Da kann er, was soll der mir empfehlen? Das ist ja nicht neutral. Ganz egal, was ich da will. Er wird immer ein persönliches, direktes Interesse haben. Und dann ist seine Antwort nicht mehr unabhängig. Und das ist der große Vorteil in der Gruppe. Der Therapeut ist unabhängig. Der ist nicht verwandt, nicht verschwägert, hat kein persönliches Interesse, den Klienten in irgendeine Richtung zu bringen. Und die anderen Teilnehmer genauso nicht.
Neuanfang und Veränderung ist das Thema heute. Der Psychologe und Psychotherapeut Elmar Teutsch ist dazu mein Gesprächspartner. Was mich noch interessiert an der Gruppe, in der Menschen kommen und sagen, ich möchte etwas verändern, verändern wirklich alle Menschen nach einem oder maximal 2 Jahren auch etwas? Oder gibt es dann auch einen großen Teil, der sagt, ach ja, ist ja doch alles prima, ihr habt ja viel größere Probleme als ich. Ich habe eigentlich ein schönes Leben, Dankeschön, dass ihr es mir gezeigt habt.
Ja, das würde ich sagen, wäre ja auch ein schönes Ergebnis. Und das kann auch manchmal vorkommen. In der Regel nicht bei Jahresgruppen. Dort ist eher unwahrscheinlich, weil einfach der Leidensdruck so hoch ist. Sowas kann passieren. Wir machen ja auch so kleinere Seminare sehr oft im beruflichen Umfeld, von wo die Unternehmer ihre Mitarbeiter hinschicken. Dort passiert so etwas sehr, sehr häufig. Ich sehe, ich bin mit meinem Problem nicht allein. Aha, andere hat es noch viel schlimmer erwischt. Folglich geht's mir eh noch gut. Bei einer Jahresgruppe funktioniert das nicht so. Da gibt's einen guten Grund, warum ich hingehe und der Leidensdruck ist da. Was aber sehr wohl passiert oder passieren kann in der Jahresgruppe, dass ich zum Beispiel abbreche. Das beginnt dann, es gibt irgendeinen Grund, warum ich dann nicht mehr komme und dann komme ich nicht mehr. Und dann setzt der Prozess natürlich aus. Dann geht nichts mehr weiter. Und es gibt auch das sehr, sehr häufig, dass die einzelnen Teilnehmer sagen, mein Gott, jetzt ist schon 3 Monate vergangen, jetzt haben wir schon 6 Treffen hinter mir und ein halbes Jahr ist vorbei und ich bin immer noch ganz gleich, jetzt hat sich gar nichts geändert. Und da sehen wir den schönen Vorteil von der Gruppe. Dann schauen die anderen Teilnehmer den oder die Betreffende an und sagen, ja, bist du ganz gescheit? Was redest du da zusammen? Wenn ich daran denke, wie du vor 3 oder 4 oder 5 Treffen da drüben gesessen bist und was du jetzt bist, bist du ja beinahe nicht wiedererkennbar. Und das macht dann den Betreffenden Mut, auch weil er sieht, tatsächlich hat er sich verändert. Natürlich kommen da flankierende Maßnahmen dazu. Wir führen immer ein Tagebuch. Es gibt Hausarbeiten, wo sie festhalten, was hat sich geändert, wie werden meine nächsten Schritte sein, und dann brauche ich eigentlich nur hergehen und dieses Tagebuch oder dieses Arbeitsbuch zurückzublättern und dann sehe ich die großen Unterschiede.
Herr Teutsch, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie uns vorgestellt haben, ja, wie man sein Leben etwas in die Hand nehmen kann, nämlich indem man einen Schritt geht und sagt, ich will etwas verändern, indem man einfach nicht dem Leidendruck nachgibt, sondern sich dagegen stellt und sagt, ich tue jetzt was. Dankeschön bei TELUS, dem Institut für Psychologie und Wirtschaft. Dankeschön noch einmal für Ihr Hiersein im Studio und auf Wiederhören. Damit ist unser Panorama für heute auch zu Ende gegangen. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Seien Sie auch beim nächsten Panorama wieder dabei. Auf Wiederhören sagt Klaus Ostenreich.